Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Susanne Fritz. Guten Morgen. Schwieriger Ausstieg. Jedes Jahr zahlt der deutsche Staat rund 600 Millionen Euro an die Kirchen, die sogenannten Staatsleistungen. Eigentlich sollten die längst abgelöst sein. Warum sich der Staat damit so schwer tut, dazu gleich mehr bei uns in Tag für Tag. Ist der Wunsch nach einer muslimischen Einheitsgemeinde eine Utopie? In Deutschland beten Muslime oftmals getrennt nach ihren Herkunftsländern in unterschiedlichen Moscheen. Warum ist das so? Wir haben uns in Moscheegemeinden in Düsseldorf umgehört. Wir starten zunächst aber mit Leben und Wirken von Karl Rahner. Der wohl bedeutendste Theologe des 20. Jahrhunderts ist vor 40 Jahren gestorben. Er hat ein bahnbrechendes Werk hinterlassen. Mehr dazu gleich nach der Musik. Der Fromme von morgen wird ein Mystiker sein oder er wird nicht mehr sein. Dieser Satz stammt von dem wohl bedeutendsten Theologen des 20. Jahrhunderts, von Karl Rahner. Er beeinflusste das Zweite Vatikanische Konzil und wird bis heute in der ganzen Welt gelesen. In unserer Sendung Kalenderblatt haben wir Anfang März hier im Deutschlandfunk an Karl Rahners 120. Geburtstag erinnert. Gestorben ist er vor 40 Jahren am 30. März 1984 in Innsbruck in Österreich. Vier Tage vor seinem Todestag wollen wir uns mit Karl Rahner und seinem Werk aus heutiger Perspektive beschäftigen. Andreas Mein ist jetzt bei mir im Studio. Wenn wir auf den theologischen Nachlass von Karl Rahner schauen, was bleibt denn da von ihm?
Also zunächst einmal bleibt ein gigantisches Werk, das 32 oder 40 Bände umfasst, je nach Zählweise, mit mehr als 4000 Publikationen. So viele Bücher und Bände, die passen nicht in eine Schublade, aber immer wieder wird trotzdem versucht, Rahner in Schubladen zu pressen, ihn zu vereinnahmen. Dafür allerdings ist sein Denken zu weit und zu tief. In seinen Schriften schimmert immer wieder eine Erfahrung durch, die ich als Gotteserfahrung bezeichnen möchte. Es ist eine existenziell spirituelle Erfahrung mit Gott, die philosophisch reflektiert wird und die als Hintergrundfolie seiner Theologie mitschwingt. Rahner hat sehr, sehr früh, vor 40, 50, 60, 70 Jahren, erkannt, dass die Reste eines soziologisch vorgegebenen Christentums oder Reste eines folkloristischen Katholizismus, dass die abschmelzen werden. Und so will er schon ganz früh die erreichen, die auf Distanz gehen zu seiner römisch-katholischen Kirche.
Ich meine, man müsste sich heute doch mehr fragen, wie kommt die Kirche zu den säkularisierten Schichten unseres Volkes wieder lebendig heran, die eigentlich unmittelbar mit der Kirche nicht mehr viel zu tun haben und darauf auch gar keinen Wert legen.
Also, so hörte er sich an, dieser Karl Rahner. Und für die, die kein Bild vor Augen haben, er trug eine schwere große Brille, einen Seitenscheitel und hatte eine hohe Stirn, so ein echter Charakterkopf des 20. Jahrhunderts.
Schauen wir mal auf seine Biografie. Was waren die wichtigsten Stationen in seinem Leben, vor allem auch als katholischer Theologe?
Also die wichtigsten Eckdaten, darüber habe ich gesprochen mit Andreas Battlock. Er ist, wie Karl Rahner, Jesuit und einer von mehreren Herausgebern des Rahner Gesamtwerks. Andreas Battlock.
Er war Professor in Innsbruck, in München und in Münster, zwischenzeitlich auch in Pullach nach dem Krieg. Er war Konzilstheologe und er hat viele, viele Impulse hinterlassen in der Theologie. Er ist nicht Geschichte, weil er heute noch gelesen wird. Man redet von ihm, er inspiriert immer noch. Und viele seiner Pionierarbeiten sind Allgemeingut der Theologie geworden.
Weitere Eckdaten. Rahner wird vor 120 Jahren in eine Großfamilie in Freiburg im Breisgau hineingeboren, genauer am 5. März 1904. Seine Familie, die beschreibt er so.
Ich bin in einer katholischen Familie aufgewachsen. Diese Familie hatte eine gewisse Intensität ihrer Religiosität, ohne deswegen bigott zu sein. Und da lag es für mich eigentlich doch nahe, Priester zu werden und für mich näher als Ordensmann, als Jesuitpriester zu sein, als Diözesanpriester.
Jesuiten, die galten und gelten als intellektuelle Überflieger, wohl auch deshalb die Entscheidung für diese Ordensgemeinschaft. Sein 4 Jahre älterer Bruder Hugo Rahner, der hat sich übrigens für denselben Weg entschieden. Hugo war wie Karl Jesuit und Theologieprofessor. Und auch wenn immer wieder kolportiert wird, es habe eine Rivalität zwischen den Brüdern gegeben, wer mit seinen Büchern mehr Regalmeter füllen könne. Die beiden sollen eine enge Beziehung gehabt haben.
Wir lebten in einer damals noch einigermaßen heilen Welt. Wir waren eine Familie, in der, glaube ich, sagen zu können, Liebe und Friede, Vernunft und nüchternes, bestehendes Daseins herrschte. Wir waren 7 Kinder mit einer guten Mutter, die so etwas die Herrschaft in der Familie ausübte, und lebten auch sonst in einem Milieu, das durchaus noch kirchlich mitgeprägt war.
Also so viel zu seiner Herkunft, zu seinen Wurzeln.
Was hat denn dazu geführt, dass Rahner bis heute eine so große Anerkennung bekommt?
Also das liegt wohl am Zweiten Vatikanischen Konzil, die für Rahner wichtigste Phase. Das sind diese 1960er Jahre. Rahner wird Berater dieses Konzils. Böse Zungen behaupten, er wäre der Holy Ghostwriter des Konzils gewesen. Aber das wird wohl weder Rahner und vor allem nicht dem Konzil gerecht. Die Fakten sind die, der Wiener Kardinal Franz König, der nimmt ihn mit nach Rom zu dieser wichtigen Bischofsversammlung. Rahner macht für ihn sozusagen die Kernerarbeit. Er liest und kommentiert all die Entwürfe für Konzilsdokumente, und so kann Rahner dann zahlreiche Texte des Konzils entscheidend mitprägen und so beitragen zu dem berühmten Aggiornamento, der Öffnung seiner Kirche. Nach dem Konzil geht es Rahner dann allerdings nicht schnell genug mit dieser Öffnung, und er konnte auch durchaus kritisch und pointiert und spitz werden, wenn er Fehlentwicklungen seiner Kirche meinte, beobachten zu müssen. Das allerdings immer in sozusagen heilsamer Absicht, sagt Andreas Batlock, und er erinnert daran, Rahner war noch ganz und gar der Typus des Rund-um-die-Uhr-Theologen.
Auf der einen Seite war er ein Arbeitstier. Er hat sich ja selber immer als Schulmeister bezeichnet und hatte eigentlich keine professoralen Attitüden, und auf der anderen Seite war er sehr wohl auch ein nahbarer Mensch, verwundbar. Er hatte eine verspielte Seite auch. Also er war durchaus kein abgehobener Professor, der nur in theologischen Sphären geschwommen wäre.
So hat er sich zum Beispiel am Ende seines Lebens in Innsbruck für Sozialprojekte engagiert.
Rahner hat sich also auch für die ganz normalen Menschen interessiert. Nur verstanden haben sie ihn vielleicht nicht, denn wenn man Rahners Bücher aufschlägt, dann stellt man fest, dass er alles andere als einfach schreibt. Selbst Theologen sagen ja, dass er es seinen Lesern und Leserinnen nicht leicht gemacht hat.
Ja, das ist so, zumindest zum Teil. Gerade sein Grundkurs des Glaubens, das hört sich ja erstmal einfach an, ist aber eine Zusammenfassung seines Denkens und starker Tobak. Dieser Grundkurs ist wirklich nicht zu empfehlen für den Rahner-Einstieg. Ich kann das aus leidvoller Erfahrung sagen, als wir in den 1980er Jahren genau dies getan haben, im ersten Semester. 7 oder 8 junge Theologiestudentinnen und Studenten abends ganz und gar freiwillig bei Bier und Wein diesen Rahner-Grundkurs gemeinsam zu lesen, keine gute Idee. Es gibt aber auch andere Texte, da hat Rahner das umgesetzt, was er früh erkannt hat, dass es eine neue Sprache brauche. Er will von Gott reden, aber dieser Gott, der ist für ihn eher ein Geheimnis.
Rahner hat oft vom namenlosen Geheimnis gesprochen, vom anonymen, vom fernen, vom schweigenden Gott. Sein erstes Buch heißt ja auch Worte ins Schweigen, aber da ist dieses Schweigen eine Chiffre für Gott. Und gleichzeitig war er davon überzeugt, als Jesuit, dass so etwas möglich ist. Die Erfahrung des unbegreiflichen Gottes, eine unmittelbare Gotteserfahrung, die jeder Mann, jeder Frau möglich ist.
Also Theologie als Erfahrung des Geheimnisses, das bedeutet aber nicht, dass Rahner dafür plädiert, Theologinnen und Theologen sollten weniger von Gott reden, ganz im Gegenteil. Andreas Batlock betont,
dass ihm eher zu wenig als zu viel von Gott geredet wird, vor allem dann, wenn eher Kirche und ein übersteigendes Kirchenbild oder eben Reformen und Reformforderungen in den Vordergrund treten und die Gotteserfahrung, das Wort Gott, verdrängen.
Stichwort Gotteserfahrung in diesem Zusammenhang ist wohl auch jener berühmteste Satz zu lesen, der von Rana überliefert ist, nämlich der Fromme von morgen wird ein Mystiker sein oder er wird nicht mehr sein. Andreas Battlock verweist darauf, dass es mehrere Versionen dieses Satzes gibt, dass er manchmal zum Kalenderspruch verkommt und instrumentalisiert wird. Dennoch aus Battlocks Sicht spiegelt er den Kern der Theologie Ranas durchaus wider.
Überleben kann der Glaube nur, wenn Menschen eine Gotteserfahrung machen, wenn sie das für möglich halten, ich kann Gott erfahren, unabhängig von der Institution Kirche, ohne Vermittlung. Und in diesem berühmten, oft zitierten Zitat, der Fromme von morgen wird einer sein, der etwas erfahren hat oder er wird nicht sein, macht er das auch ganz deutlich. Sonst reichen wir nur Worthülsen, Vokabeln, Floskeln ohne Inhalt weiter.
Also wenn wir nochmal darauf zurückkommen, wie schwer ist Ranas Sprache zugänglich, wie lesbar ist er Ihrer Ansicht nach?
Also was man dazu sagen kann, er wird gelesen etwa von Frank Berzbach, der ist kein Theologe, sondern Philosoph und Schriftsteller, mittlere Generation. Auch er, der nicht zum Kreis der üblichen Theologieverdächtigen gehört, er liest Rana.
Er hat früh die Diaspora-Situation des Christentums beschrieben und er ist für mich zwischen Philosophie und gläubiger eigener Praxis einer der Vorbilder. Er hat früh darauf hingewiesen, dass der Gläubige der Zukunft ein Mystiker sein wird oder er wird nicht sein. Also die eigene Glaubenserfahrung steht im Mittelpunkt. Die ist gar nicht so sehr in der Krise. In der Krise ist der institutionelle Umgang der Kirche mit der Aufarbeitung von Schuld. Das berührt gar nicht unbedingt die eigene Glaubenserfahrung. Jeder philosophisch Gebildete kann die hochintellektuellen Texte lesen und seine alltagsspirituell orientierten Schriften sind sehr verständlich.
Frank Berzbach nennt da zum Beispiel von der Gnade des Alltags. Und was die Lesbarkeit betrifft, da hat Rana sich auch gern über sich selbst lustig gemacht. Etwa in einem langen Interview im ZDF, wo der Moderator ein Jahr vor Ranas Tod ihn anspricht auf eine Karikatur, die ihm, Rana, anonym zugeschickt wurde. Rana deutet die Zeichnung so.
Sehen Sie, da oben ist ein theologischer Atomphysiker angemalt, das soll ich sein. Das heißt, ich rede Dinge, die kein Mensch verstehen kann. Darunter sitzen die sogenannten Multiplikatoren, das sind diejenigen, die das, was ich sagte, weiter vervielfältigen sollen. Darunter sitzen die Simplifikatoren, die bemühen sich, das, was der Multiplikator sagte, in ein verständliches Deutsch zu bringen. Darunter ist dann auf der Kanzel ein einzelner Simplifikator, der verkündet dem Volk der Christen, was da zu sagen ist. Nebendran sitzt Jesus Christus, hör dazu, was da übersetzt ist von dem, was ich verzapft hatte. Und er sagt, ich kann das nicht verstehen. Das ist eben das Los eines Theologieschulmeisters.
Ein Jahr später, am 30. März 1984, ist Karl Rana dann gestorben. Bestattet ist er in der Krypta der Jesuitenkirche von Innsbruck.
Karl Rana ist einer der bedeutendsten Theologen des 20. Jahrhunderts. Andreas Mein hat Leben und Wirken beleuchtet. Jedes Jahr zahlt der deutsche Staat mehr als 600 Millionen Euro an die Kirchen. Diese Staatsleistungen sollten eigentlich schon vor 100 Jahren abgeschafft sein. Aber bislang hat sich noch jede Regierung damit schwer getan. Denn bei einer Ablöse wäre eine einmalige, aber hohe Entschädigung an die Kirchen fällig für Enteignungen am Beginn des 19. Jahrhunderts. Und so zahlt der deutsche Staat erst einmal weiter, jedes Jahr. Die Koalition aus SPD, Grünen und FDP will daran was ändern und hat die Ablöse der Staatsleistungen in den Koalitionsvertrag geschrieben. Passiert ist allerdings bislang nichts. Hans-Joachim Viehweger wollte wissen, warum.
Kirchensteuer zahlt, wer einer Kirche angehört. Doch über die sogenannten Staatsleistungen sind auch Nichtchristen an der Finanzierung der Kirchen beteiligt. Was immer wieder für Unverständnis sorgt, aber historische Gründe hat, sagt Lars Castellucci, religionspolitischer Sprecher der SPD im Bundestag.
Anfang des 19. Jahrhunderts sind Kirchen in Deutschland sehr weitgehend enteignet worden.
Im Gegenzug wurde den Kirchen versprochen, dauerhaft bei der Finanzierung zu helfen. Das seien Eigentumsrechte, die in einem Rechtsstaat nicht einfach gestrichen werden können, ergänzt der evangelische Kirchenrechtler Michael Germann von der Universität Halle.
Die Staatsleistungen sind ja keine staatliche Förderung der Kirchen. Die werden nicht nach Gutdünken, nicht nach Wohlwollen vom Staat bezahlt, sondern es sind kirchliche Vermögensrechte.
Doch eigentlich sollte es die Zahlungen, derzeit sind es im Jahr mehr als 600 Millionen Euro, gar nicht mehr geben. Sie sollen abgelöst werden, hieß es schon 1919 in der Weimarer Verfassung. Der Paragraph wurde 1949 ins Grundgesetz übernommen. Der Staat müsste also handeln, sagt Germann.
Dass er nichts unternimmt, um seine Ablösungspflicht zu erfüllen, ist verfassungswidrig.
Doch weder von der Politik noch von den Kirchen wurden größere Anstrengungen unternommen, zu einer Lösung zu kommen. Was auch daran liegt, dass eine Ablösung teuer ist, so Lars Castellucci.
Zunächst mal heißt Ablösung nach Auffassung praktisch aller Expertinnen und Experten, dass nochmal Geld in die Hand genommen werden muss.
Das heißt, die Kirchen sollen in die Lage versetzt werden, die Aufgaben, die derzeit aus den Staatsleistungen bezahlt werden, selbst zu finanzieren. Beispielsweise, indem sie eine größere Summe ausbezahlt bekommen, aus der dann Zinsen fließen. Das würde allerdings die öffentlichen Haushalte massiv belasten. Und zwar konkret die Haushalte der Länder. Die sind nämlich für die Staatsleistungen verantwortlich.
Dass die natürlich nicht jubeln, wenn sie jetzt nochmal Geld in die Hand nehmen sollen, also dass da Widerstand kommt, ist nicht überraschend.
Drei Länder sind besonders betroffen: Baden-Württemberg, Bayern und Rheinland-Pfalz. Sie zahlen mehr als die Hälfte der gesamten Staatsleistungen. Über Parteigrenzen hinweg haben die Regierungschefs Winfried Kretschmann von den Grünen, Markus Söder, CSU und Malu Dreyer, SPD schon mal wissen lassen, dass sie im Moment keine zusätzlichen Belastungen in ihren Landeshaushalten verkraften können. Der Kirchenrechtler Michael Germann hält das für kurzsichtig. Unabhängig vom Verfassungsauftrag müssten die Länder selbst ein Interesse an einer Lösung haben.
Nach der Ablösung sind sie die Staatsleistungspflicht ja los. Die Ablösung belastet sie eine Zeit lang, durchaus erheblich, aber danach sind sie dauerhaft entlastet.
So sieht das auch der SPD-Politiker Castellucci. Die Belastungen der Länder könnten über viele Jahre verteilt werden. Aber so wie im Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP vereinbart, müsse der Bund jetzt endlich die Grundsätze dafür aufstellen. Der Verfassungsauftrag müsse endlich eingelöst werden.
Nur wann, das ist die große Frage. Hans-Joachim Viehweger wollte wissen, warum die Ablöse der Staatsleistung an die Kirchen so schwierig ist. Mehr als 2 Milliarden Menschen sind Muslime. Damit ist der Islam nach dem Christentum die Weltreligion mit der zweitgrößten Mitgliederzahl. Die Muslime teilen denselben Glauben und doch trennt sie Sprache, Kultur und Tradition. Zugleich gibt es den Wunsch nach mehr Einheit und Zusammengehörigkeit. Doch wie realistisch ist etwa die Idee von einer einheitlichen muslimischen Gemeinde? In Deutschland gibt es viele unterschiedliche Moscheegemeinden und die meisten Muslime beten getrennt nach ihren Herkunftsländern. Murat Kuyunchu hat sich bei Muslimen in Moscheegemeinden in Düsseldorf umgehört, wie sie über eine Einheitsgemeinde denken.
Die marokkanische Moscheegemeinde in Düsseldorf Ella. Das Gebet ist gerade zu Ende. Die etwa 15 Männer der Gemeinde kommen aus dem Gebetsraum. Einige gehen nach Hause, der Rest versammelt sich draußen vor dem Eingang an der Teestube. Sie sitzen an Holztischen, unterhalten sich und genießen den Vorfrühling. Mit dabei ist auch Ismail Yilmaz, der 33-Jährige ist türkischstämmig. Dass er seit kurzem mit vielen marokkanischen Muslimen betet, ist für ihn kein Problem.
Wir sehen das so, dass jede Moschee gleich ist natürlich. Die beten alle Richtung Kaaba, ist ja nicht verkehrt, wir richten auch in die Richtung. Wir beten alle gleich mit Allahu Akbar, das heißt Allah ist groß. So fangen wir auch im Gebet an wie die. Deswegen haben wir eigentlich gar kein Problem, auch woanders zu beten.
Normalerweise verrichte er seine Gebete in einer türkischen Moschee. Doch sie sei zurzeit wegen Bauarbeiten geschlossen. Gebetet werde also zu Hause allein oder eben woanders in einer anderen Moschee. Ismail Yilmaz braucht das echte Gemeindeleben. Und weil die nächste türkische Moschee zu weit entfernt und zu aufwendig zu erreichen sei, komme er seit einigen Wochen mit 2 Freunden hier in die marokkanische Gemeinde. Aber?
Natürlich, türkische Moschee fühlen wir uns wohler, weil wir da ein bisschen lockerer rumlaufen können als wir in Arabischen. Wir verstehen die besser als wir im Arabischen, weil die sprechen auch mal, wir sind jetzt unter Türken da und sprechen ab und zu Türkisch. Und dort sprechen die eigentlich mehr Arabisch als wie Deutsch. Dann versteht man halt nicht, was die sagen.
Sein Freund Yusuf Can, der ebenso türkische Wurzeln hat und einen Minztee trinkt, sieht das auch so. Islamische Gotteshäuser seien zwar grundsätzlich für alle offen, dennoch fühle er sich in seiner eigenen türkischen Gemeinde einfach wohler.
Also ich bin da seit meiner Kindheit und ich habe da eine Bindung zu der Moschee, weil ich da sehr viele Freunde habe und Familie, Onkel, man sieht ja halt alle. Letztes Jahr, wie ich mich erinnern kann, meine ganzen Onkel waren da und meine Cousins, Freunde. Hat man sich gefreut, ein bisschen zu quatschen und so nach dem Gebet.
Die Moscheegemeinde ist für viele so etwas wie Heimat oder sogar Familie. Ahmed Munir, der seit einigen Jahren in Deutschland lebt und aus Tunesien stammt, kommt gern hierher. Er könnte auch in eine andere Moschee gehen, doch hier in der marokkanischen Gemeinde habe er aufgrund kultureller Ähnlichkeiten schnell Anschluss gefunden.
Normalerweise gibt es keine tunesische Moschee, gibt marokkanische Moschee. Ja, ich gehe dahin wegen, die reden mehr auf Arabisch und so. Wenn ich gehe beim türkischen Moschee, ich kann nicht alles verstehen, wegen die reden auf Türkisch. Ja, also was auch meine Freunde treffen, alles danach Kaffee gehen.
Zur marokkanischen Gemeinde gehört neben dem Gebetshaus auch der sogenannte Schwesterntreff. Die 24-jährige Zainab Basil ist gerade auf dem Weg dorthin. Auch für sie ist diese Einrichtung wie ein zweites Zuhause. Hier hat sie ihre Freundinnen und kann sich mit ihnen über religiöse und alltägliche Dinge austauschen.
Es ist halt einfach die Gemeinde, die Leute, die dort sind, die sich dort aufhalten. Das sind ja dann halt Leute, die ich auch wirklich kenne. Und da fühle ich mich am wohlsten. Also ich will jetzt auch nicht in eine andere Moschee gehen, wo ich die Leute nicht kenne. Also die meisten Leute nicht kenne. Da würde ich mich jetzt nicht so wohl fühlen.
Yasemin Önal, Deutsch-Türkin, die auf der anderen Straßenseite unterwegs zu einer Freundin ist, bevorzugt eher die türkische Gemeinde. Denn in einer albanischen oder marokkanischen Moschee würde sie die Predigt nicht verstehen. Unterschiede gibt es auch bei den Riten, den Ritualen, dem Gebet.
Die Religion unterscheidet sich auch zwischen Marokkaner und Türken. Das ist halt dann auch ein bisschen schwer, wenn ich in der marokkanischen Moschee bin. Die machen andere Bewegungen beim Beten, ich mache ganz andere. Die Marokkaner bewegen irgendwie den Finger noch beim Beten, wenn die sitzen. Das mache ich gar nicht. Oder die machen dann nochmal eine extra Bewegung, die mache ich auch nicht. Die lassen wir weg. Die beten auch viel kürzer.
Könnte vor diesem Hintergrund eine muslimische Einheitsgemeinde funktionieren? Zwar gilt der Islam als universelle Religion, denn Muslime gibt es weltweit, von Indonesien über die arabischen Länder bis nach Zentralafrika. Doch in der Praxis sehe es anders aus, weil die Menschen eben unterschiedlich sind, sagt Talha Taşkınsoy. Der Imam aus Frankfurt ist bundesweit in vielen Gemeinden unterwegs und hält Predigten. Eine interkulturelle muslimische Einheitsgemeinde könne in Einzelfällen funktionieren, doch flächendeckend, das sei utopisch. Zumal es durchaus rassistische Tendenzen in den Gemeinden gebe, beobachtet der 35-Jährige vor allem gegenüber asiatischen und afrikanischen Gemeinden.
Viele Menschen, ich mache jetzt diese Arbeit schon seit Jahren, sind eher unbewusst rassistisch in ihren Äußerungen. Bewusst wird sie erst dann, wenn du sie sensibel aufklärst und sie sagen so, nö, ist mir egal, ich habe schon immer das und das gesagt, ich werde es weiterhin sagen. Dann ist der Mensch ganz klar rassistisch, ja. Aber die meisten Menschen sind etwas gewohnt und sagen es einfach, weil sie es immer so gehört haben von ihren Eltern, von ihrer Sozialisation her oder von ihrem Umfeld her, Bildung her und, ja.
Den einen Islam und auch die eine einheitliche Gemeinde werde es wohl nicht geben, sagt auch Yasemin Önal. Auch wenn ein einheitlicher Islam für alle Muslime schön wäre.
Ich finde ja, der Islam ist an sich eine Gemeinde. Man sollte das jetzt nicht so spalten, ja, Grenzen. Wir sind eins, denke ich jetzt eher. Das ist auch ein bisschen irgendwie traurig, so dass wir alle so eine andere Moschee haben oder Unterschiede. Ich finde, der Islam ist ein Glaube und wir sind ein Volk, so gesagt, denke ich eher.
Und doch liegt die muslimische Einheitsgemeinde in Deutschland wohl in weiter Ferne. Murat Kuyunçu hat mit Muslimen in Düsseldorf darüber gesprochen. Das war Tag für Tag an diesem Dienstag mit Andreas Mein in der Redaktion. Nach den Nachrichten kommt die Sprechstunde mit meiner Kollegin Christina Satori. Bei ihr geht es um Fragen rund um die Organspende. Ich heiße Susanne Fritz. Vielen Dank, dass Sie dabei waren und bis bald.